setzt euch. Eine Frau besuchte einmal an einem Sonntag eine Abendmahlsfeier, einen Abendmahlsgottesdienst, bei dem der schottische Pastor Ebenezer Erskine zu Gast war und dem Pastor der dortigen Ortsgemeinde zur Seite stand. Als Pastor Erskine eine kurze Andacht zum Abendmahl hielt und dann das Abendmahl mit austeilte, da war diese Frau von seiner Rede sehr ergriffen. Und der ganze Gottesdienst schien wie in einem Licht gefüllt zu sein. Und sie erkundigte sich, wer denn dieser Pastor war. Und sie ging am nächsten Sonntag in die Gemeinde, wo Erskine Pastor war, um ihn zu hören. Aber während des Gottesdienstes spürte sie nicht annähernd die gleiche Betroffenheit, die sie bei dieser ersten Begegnung an der vormaligen Andacht und dem Abendmahl erlebt hatte. Und sie wunderte sich darüber. Und sie suchte den Pastor nach dem Gottesdienst direkt auf und fragte ihn, was denn der Grund dafür gewesen ist, dass sie am letzten Sonntag so betroffen war und diesen Sonntag so eine Kälte fühlte. Er antwortete: Liebe Frau, der Grund ist folgender. Letzten Sonntag gingen sie hin, um Jesus Christus zu hören. Aber heute sind sie gekommen, um Ebenezer Erskine zu hören. Nun, von wo erwarten wir Segen? Von wo erwarten wir Gnade? Wie suchen wir eigentlich im Glauben zu wachsen und zu reifen und gestärkt und gekräftigt zu werden? Gott hat uns Gnadenmittel gegeben, damit wir im Glauben wachsen können. Und neben seinem Wort hat Gott auch noch weitere Mittel gegeben, durch die wir Menschen im Glauben gestärkt werden sollen. Diese Gnadenmittel, wie wir sie nennen, weil Gott diese als Instrumente gebraucht, um den Christen in diesem Leben Gnade zu schenken, sie zu bewahren, sie zu stärken, sie zu vollenden bis in die Herrlichkeit. Das Wort Gottes ist so ein Mittel, das wirksam ist für unser Heil. Und darum sind auch unsere Gottesdienste sehr wortzentriert. Wir glauben, dass das das gewöhnliche Mittel ist, mit dem Gott unseren Glauben stärkt. Indem wir sein Wort lesen und daraus hören und verstehen. Und so Gott und das, was er tut und das, was er verheißen hat, im Glauben annehmen können und uns darauf vertrauen. Wir hören das gepredigte Wort, wir verstehen und vertrauen dem, was über Gott und unserem Herrn Jesus Christus gelehrt wird. Und so wird der Glaube erst geweckt und dann auch gestärkt. Doch Gott hat nicht nur das Wort bestimmt, um die Christen zu stärken, sondern er hat auch besondere Anordnungen gegeben, sichtbare, sinnliche Handlungen, die wir Sakramente nennen, um die Gläubigen zu segnen und geistlich zu stärken. Aber es funktioniert natürlich nicht wie bei so einer Tankstelle, wo ich den Hebel bewege und einfach Benzin ins Auto fülle, oder wie beim Ladekabel, dass ich einfach in die Steckdose stecke und das Handy lädt auf. Wie funktioniert das eigentlich, dass wir Gnade empfangen können aus den Sakramenten? Und was sind denn genau Sakramente und wie fern gebraucht Gott sie zum Heil für die Gläubigen? Das wollen wir uns heute anschauen. Und bitte schlagt auch mit mir auf 1. Korinther 12. Wir lesen die Verse 11 bis 13. 1. Korinther 12, Abvers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hier in 1. Korinther 12 finden wir eine höchst interessante Stelle. Im Kontext geht es um die Einheit der Gemeinde. Sie gehören zusammen, und der Apostel Paulus muss das durchaus bekräftigen, weil es dort diese verschiedenen Gruppierungen gab und da driftete so vieles auseinander in der Gemeinde. Und er betont, ihr gehört zusammen, ihr seid eins. Ihr seid verbunden mit Jesus Christus. Ihr seid wie ein Leib. Aber diese Einheit ist natürlich nicht eine organische oder eine körperliche Einheit, sondern es ist ein Bild für die geistliche Einheit, die sie haben. Der Heilige Geist bewirkt durch den Glauben unsere Einheit mit Christus, also dass wir mit Jesus verbunden sind. Und er ist auch derjenige, der die mit Christus verbunden sind, dann als Gemeinde miteinander verbindet. Er teilt Gaben aus, sodass wir einander beistehen und stärken können. Und das Spannende nun ist die Wortwahl hier in Vers 13. Paulus benutzt das Wort Taufen, um die Aufnahme in diese geistliche Glaubensgemeinschaft zu benennen. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Also es kommt nicht auf die leibliche Verwandtschaft an oder auf den sozialen Stand, sondern der Heilige Geist fügt diejenigen, die an Jesus Christus glauben, auch hinein in den Leib der Gemeinde. Und er sagt, wir sind hineingetauft worden. Er sagt nicht, wir sind hinzugefügt worden, sondern hineingetauft. Das ist eine ungewöhnliche Wortwahl. Das griechische Wort heißt ja eintauchen oder untertauchen. Also ihr wurdet in einen Leib hineingetaucht. Wieso schreibt Paulus so komisch? Es liegt nahe, dass er hier zwei Dinge miteinander verknüpfen will. Mit der christlichen Taufe, das heißt dem Untertauchen unter Wasser im Namen des dreieinigen Gottes und auf das Bekenntnis des Glaubens hin, geschieht nicht nur äußerlich etwas, sondern auch geistlich. Mit dem Untertauchen des Leibes in Wasser wird auch die Seele durch den Heiligen Geist in den Leib der Gemeinde getaucht. Was Paulus hier also macht, ist, dass das Wort, was im Neuen Testament wie ein Fachwort für diese äußere Handlung der Wassertaufe gebraucht wird, er verknüpft es mit der inneren und geistlichen Wirkung in Bezug auf die Gemeinde. Wir sind alle mit hineingetauft worden in den Leib. Das, was äußerlich sichtbar war, hatte eine innere Wirkung, dass wir geistig zusammengefügt worden sind. Im Zusammenhang ist das wichtig, weil er damit deutlich macht, ihr Korinther, diejenigen, die in der Gemeinde getauft wurden, sie stehen nicht bloß jetzt auch mit ihren Namen auf dem Gemeindeverzeichnis, sondern mit der Taufe seid ihr auch geistig miteinander verbunden. Fördert diese Einheit. Da ist mehr geschehen als bloß äußerlich. Ihr gehört zusammen. Und dann wählt Paulus noch eine zweite ungewöhnliche Formulierung. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Und es ist nicht ganz so sicher, was Paulus hiermit meint. Es kann sein, dass er bloß bekräftigen möchte, dass alle, die getauft wurden, ja auch den Heiligen Geist empfangen haben und glauben. Also dass das natürlich zusammengehört. Es kann auch darauf hinweisen, dass die Gemeinde des neuen Bundes verbunden ist mit dieser prophetischen Verheißung der Ausgießung des Geistes über alle Völker. Aber einige Ausleger sehen hier auch einen Hinweis auf das Abendmahl. Weil Paulus schon in 1. Korinther 10 eine Parallele zieht, dass das Volk Israel auch damals im Alten Bund auf Mose getauft wurde und sie alle dieselbe geistliche Speise aßen und denselben geistlichen Trank tranken. Und das ist wie so eine Art Vorschatten auf die Taufe und das Abendmahl in der Gemeinde. Wenn Paulus hier einen Hinweis auf das Abendmahl als diesen gemeinsamen Trinken aus dem Kelch meint, dann will er auch hier bekräftigen, dass es nicht bloß eine äußerliche Handlung ist, sondern eine geistliche Stärkung, die Gemeinde verbindet. Wenn wir doch alle von einem Kelch trinken, wenn wir alle Anteil nehmen an dem Abendmahl, dann empfangen wir hier etwas von dem Geist. der uns verbindet. Eine Erkenntnis, die er im 11. Kapitel dann scharf bemängelt. Ja, wo sie alle nur darauf dachten, naja, ich will auf jeden Fall satt werden und manche sind schon betrunken, weil sie zu viel aus dem Kelch genommen haben. Achten überhaupt nicht auf die anderen. Achten überhaupt nicht darauf, was für eine geistliche Wirkung und Segenskraft damit verbunden ist. Und Paulus muss sich scharf ermahnen. Es ist in jedem Fall so, dass die Taufe das Sakrament der Aufnahme in Christus ist, der Vereinigung mit ihm und damit auch mit seinem Leib, der Gemeinde, und das Abendmahl das Sakrament der Ernährung und Stärkung in ihm und der Gemeinschaft mit ihm. Und so fragen wir als erstes, was ist ein Sakrament? Was ist denn ein Sakrament? Der Name Sakrament, der findet sich nicht in der Bibel. Es leitet sich ab von dem lateinischen Wort Sacramentum. Bei den Römern wurde das Wort Sacramentum vor allem für einen militärischen Eid gebraucht, den die Soldaten leisteten, einen Treueschwur. Sie haben sich verpflichtet, ihren Aufgaben gerecht zu werden, ihre Verantwortung nicht zu verlassen, bei der Fahne zu bleiben, also loyal zu bleiben. Dieses Wort leitet sich wiederum ab von Sankire und heißt etwas bekräftigen, etwas besiegeln oder auch weihen oder heiligen. Und tatsächlich verstehen viele Christen die christlichen Sakramente durch diese Wortverbindung so, dass es wie so ein militärischer Treueeid ist. Ja, Jesus, ich verspreche dir, dir nachzufolgen und mit diesem Zeichen bestätige ich das. In der lateinischen Bibelübersetzung wurde das Wort Sakramentum aber hauptsächlich gebraucht, um das griechische Wort für Geheimnis, Mysterion, zu übersetzen. Also, wir wissen, es gibt eine sehr einflussreiche lateinische Übersetzung, die Vulgata, und da wurde das Wort für Geheimnis eben mit diesem Sakramentum übersetzt. Es geht also nicht bloß um einen Fahneneid, nicht bloß um eine rein menschliche Handlung als Treueschwur, sondern hier findet etwas statt, was geheimnisvoll ist. Und in der Bibel bedeutet ein Geheimnis etwas, was einst verborgen war, aber im Zuge der Heilsgeschichte geoffenbart wird. Und dieses Geheimnis ist die Einheit der Gläubigen mit Christus. Wenn Paulus vom Geheimnis spricht, dann meint er damit die Weise, wie die Christen verbunden sind mit Christus. Und die Sakramente offenbaren oder zeigen genau diese Einheit auf. Dieses Geheimnis, das schon im Alten Testament angekündigt war, im Neuen Testament nun ganz geoffenbart wird, wie wir Menschen mit Christus vereint sein können und so vor Gott versöhnt werden. Es gibt dabei noch einen interessanten Hinweis. Bei den Römern verpflichteten sich nicht nur die Soldaten zur Treue beim Sakramentum, sondern auch der General seinen Soldaten gegenüber. Also auch der Vorgesetzte den Untergeordneten und sagt, ich verlange von euch Treue, aber ich verpflichte mich auch selbst zur Treue gegenüber euch. Und das mag ein Grund sein, warum Sakramentum gewählt wurde. Um diese geheimnisvolle Einheit und gegenseitige Treueverbindung der Gläubigen mit ihrem Haupt Christus zu benennen. Aber wichtiger als der Begriff ist die Frage, was denn inhaltlich gemeint ist mit Sakrament. Unser Katechismus antwortet darauf in der Frage 97. Was ist ein Sakrament des neuen Bundes? Und die Antwort lautet, ein Sakrament des neuen Bundes ist eine von Jesus Christus eingesetzte heilige Ordnung, worin Christus und die Segnungen des neuen Bundes den Gläubigen durch sichtbare Zeichen dargestellt, versiegelt und zugeeignet werden. Zunächst gehört zu einem Sakrament diese Verbindung, die wir auch in unserem Bibeltext gefunden haben, nämlich ein sichtbares Zeichen und eine geistliche Segnung. Ein Sakrament besteht immer aus zwei Teilen, etwas Sichtbarem und etwas Unsichtbarem. In einem Sakrament werden durch äußerliche, sichtbare Zeichen innere und geistliche Segnungen dargestellt. Also ein Sakrament hat immer einen Teil, der mit den Augen zu sehen ist oder mit anderen Sinnen wahrgenommen werden kann. Dazu gehören die Elemente, wie zum Beispiel das Wasser bei der Taufe oder das Brot und der Kelch mit Wein beim Abendmahl. Aber zu diesen sichtbaren Zeichen gehören auch die entsprechenden Handlungen, die zu einem Sakrament gehören. So das Untertauchen und Wiederauftauchen bei der Taufe oder das Brechen des Brotes und das gemeinsame Trinken aus dem Kelch beim Abendmahl. Also diese Handlungen, die gehören zu diesen sichtbaren Zeichen, nicht nur die Elemente an sich. Das, was durch die Zeichen angezeigt wird, sind aber innere und geistliche Segnungen. Also Jesus nimmt das Brot und er sagt, dies ist mein Leib, der für euch ist. Also er nimmt das Brot, er bricht das Brot, aber er verbindet es mit einer geistlichen Segnung. Welche ist das? Dass er seinen Leib als stellvertretendes Sühneopfer hingibt für seine Jünger, für die Gläubigen, für die, mit denen er geistlich verbunden ist. Und diese äußeren Zeichen, sie erhalten den Namen der geistlichen Segnung. Er sagt, dies ist mein Leib. Ja? Dies symbolisiert, dies bezeichnet, dies stellt meinen Leib dar. Weil mit diesem Zeichen ich euch zeigen will, ich gebe mein Leben für euch als ein Opfer. Oder Paulus erklärt in Römer 6, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Ach, dieses Untertauchen, dieses Zeichen des Untertauchens unter Wasser, es bezeichnet die geistliche Segnung, dass wir mit Christus gestorben und auferstanden sind. Das Untertauchen unter das Wasser, es bezeichnet den Tod wie ein Begräbnis und das Auftauchen wie die Wiedergeburt und das neue Leben. Petrus erklärt, die Taufe bezeichnet eben nicht die Reinigung des Körpers, sondern die Reinigung des Gewissens. Weil wir mit Christus gestorben und auferstanden sind, haben wir ein reines Gewissen und sind versöhnt mit Gott. Also diese Verbindung zwischen dem sichtbaren Zeichen und der unsichtbaren Segnung, also zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten, nennt man sakramentale Verbindung. Sakramentale Verbindung. Da steckt eine ganz wichtige Verknüpfung zwischen dem, was angezeigt wird, und dem, dieser geistlichen Segnung, die man zwar nicht sehen kann, aber die mit diesem Zeichen ausgedrückt wird. Hier wird durch ein sichtbares Zeichen eine unsichtbare Gnade erklärt. Ein Sakrament verbindet also zwei verschiedene Ebenen. Ja, es ist nicht so wie eine große Rauchwolke, die du irgendwo siehst und denkst, oh ja, da ist offensichtlich irgendwo ein Feuer. Die Rauchwolke zeigt mir, dass da ein Feuer ist. Nun, die Rauchwolke ist eine natürliche Folge von dem Feuer. Und es ist nicht auf einer unterschiedlichen Ebene. Aber im Sakrament wird mit dem sichtbaren Zeichen eine unsichtbare und geistliche Wahrheit angezeigt. Die muss aber verstanden und gelehrt werden. Es reicht nicht einfach aus, nur mit den Augen zu sehen, wenn ich überhaupt nicht verstehe, was da angezeigt werden soll, was dahinter steht, was für eine Botschaft dahinter steht. Es reicht nicht die bloße Handlung, wenn die geistliche Segnung, die angezeigt werden soll, überhaupt nicht verstanden wird. Und darum prägte der Kirchenvater Augustinus den merkbaren Satz, tritt das Wort zum Element, so entsteht das Sakrament. Tritt das Wort zum Element, so entsteht das Sakrament. Also, nicht nur das äußere Zeichen, nicht nur das Element, sondern es muss diese Bedeutung, diese Verknüpfung, was für ein geistlicher Segen dort angezeigt werden soll, muss hinzutreten. Nur dann kann man es als ein Sakrament sehen. Und neben diesen zwei Teilen ist es aber wichtig, dass als Sakramente des neuen Bundes nur solche Ordnungen gelten, in denen Christus und die Segnungen des neuen Bundes durch sichtbare Zeichen dargestellt werden. Also nicht alles, was irgendwie sichtbar etwas Unsichtbares anzeigt, ist ein Sakrament, sondern nur das, was die Einheit mit Christus und die aus dieser Einheit mit ihm resultierenden Segnungen des neuen Bundes bezeichnen, das sind Sakramente. Wir haben gesehen, ja, dieses Wort Geheimnis, es bezeugt diese Einheit mit Christus. Und genau diese Einheit mit Christus muss in einem Sakrament dargestellt werden. Und alle Segnungen, die wir empfangen, sie kommen aus der Einheit mit Christus. Wir empfangen keine Segnungen Gottes außerhalb oder getrennt von Christus. Nein, der Apostel Paulus, er prägt diese Bezeichnung in Christus. Ja, wir haben alle Gnadenerweise, alle Verheißungen, wir haben sie in Christus. Von der Auserwählung vor Grundlegung der Welt über die Rechtfertigung, die Adoption von Gott dem Vater, die Heiligung bis hin zur Vollendung in der Herrlichkeit. Von Anfang bis Ende, wir empfangen alles in Christus. Aus der Gemeinschaft, aus dieser Einheit mit Christus. Und mit Christus schenkt Gott uns alle Segnungen. In seinem Erlösungsplan gibt Gott, der Vater, seine Erwählten dem Sohn, damit der Sohn sich selbst uns gibt. Darum schreibt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 30, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Also, alle Segnungen, die wir haben sie durch diese Verbindung, durch diese Einheit mit Christus. Und Sakramente, die Segnungen des neuen Bundes darstellen, sie stellen die Einheit mit Christus dar. Also können wir sagen, dass ein Sakrament immer die Einheit der Gläubigen mit Christus aufzeigt, diese geheimnisvolle Verbindung. Und die aus dieser Einheit entstammenden einzelnen Segnungen, wie die Vergebung der Sünden, die Schöpfung eines neuen Lebens, die Annahme bei Gott und so weiter. Und diese Verbindung einer sichtbaren Darstellung der geistlichen Verbindung mit Christus muss darüber hinaus direkt von Jesus Christus selbst eingesetzt und angeordnet worden sein, damit es als Sakrament gilt. Ein Sakrament des neuen Bundes ist eine von Jesus Christus eingesetzte heilige Ordnung. Das bedeutet, wir dürfen uns nicht selbst eine Handlung überlegen, wie wir die Verbindung mit Christus darstellen wollen und es dann als Sakrament erklären, das unseren Glauben aufbauen soll oder Teil des Gottesdienstes werden soll. Der Urheber der Sakramente ist der Herr Jesus Christus als König und Haupt seiner Gemeinde. Er allein hat das Recht, diese Darstellungen, diese sichtbaren Zeichen dieser geistlichen Segnungen so miteinander zu verknüpfen und zu sagen, das gebe ich euch als Stärkung eures Glaubens. Da gebe ich einen Segen drauf. Menschengebote oder ausgedachte Ordnungen dürfen nicht Teil der Anbetung Gottes sein und nicht als Gnadenmittel oder Sakrament gewertet werden. Sondern wir vertrauen darauf, dass unser Herr Jesus Christus selbst eingesetzt hat, auf das, was Jesus Christus selbst eingesetzt hat, um die geistliche Segnung der Verbindung mit ihm, der Gemeinde, sichtbar aufzuzeigen. Also, welche sind die Sakramente des neuen Bundes? Heißt es in Frage 98. Die Sakramente des neuen Bundes sind die Taufe und das Abendmahl. Taufe und Abendmahl wurden direkt von Jesus Christus zu seinen Lebzeiten hier auf Erden eingesetzt. Keine anderen Ordnungen wurden eingesetzt von ihm, außer die Taufe und das Abendmahl als Sakramente. Wir finden das in Matthäus 28, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und in Matthäus 26, Vers 26 und 27. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm auch einen Kelch und dankte und gab ihn denen und sprach: Trinkt alle daraus. Es ist das Herrenmahl, das von Christus selbst angeordnet und eingesetzt wurde zu einem Gedächtnis, bis er kommt. Keine andere Ordnung trägt den Stempel solch einer Einsetzung Christi. Und niemand kann eine andere heilige Ordnung vorweisen, in der Christus und die Wohltaten des neuen Bundes durch sinnliche Zeichen dargestellt und bekräftigt werden. Diese beiden Ordnungen entsprechen auch voll und ganz den Bedürfnissen der Heiligen. Das eine Sakrament bezeichnet den Anfang der Verbindung mit Christus, dass wir mit ihm gestorben und auferstanden sind und so neues Leben erhalten. Und das andere Sakrament bezeichnet die Weise, wie wir in Christus kontinuierlich ernährt und gestärkt werden, um in dieser Verbindung mit ihm zu leben bis zur Verherrlichung. Aber werden nicht noch andere Dinge Sakramente genannt? Da habt ihr schon mal gehört, irgendwo von Verwandten oder so. Gibt es nicht noch viel mehr Sakramente außer die Taufe und das Abendmahl? Genau. Dann kann man schon mal mit den Fingern zählen. Vor allem die römische Kirche, sie zählt insgesamt 7. Aber es sind erdachte Sakramente. Es sind menschenerdachte Sakramente, beziehungsweise von Menschen in diese Position erhobene Anordnungen, aber nicht solche, die Christus seinem Volk gegeben hat als Sakramente. Neben den beiden echten Sakramenten, Taufe und Abendmahl, zählt die römische Kirche noch die Firmung, die Buße, die Amtsweihe, die Ehe und die letzte Ölung als Sakrament. Die Firmung ist die Salbung von Getauften, also die römische Kirche tauft natürlich Babys und dann irgendwann, wenn sie ein bisschen reifer sind, irgendwann im Teenager- oder Jugendalter, dann sollen sie sozusagen nochmal mit Herzensentschluss das bekräftigen und das ist dann die Firmung und bei dieser Firmung wird den Jugendlichen mit einem besonderen Öl ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet und der Priester sagt dann, sei besiegelt durch die Gabe Gottes den Heiligen Geist. Also sozusagen das, was in der Taufe geschehen wird, das wird dann durch die Firmung bekräftigt oder besiegelt und dadurch soll diese Ölung dann wirksam sein. Nun, das hat nichts mit göttlicher Einsetzung zu tun. Finden wir auch überhaupt nicht in der Heiligen Schrift. Genauso wie die Taufe von Kindern. Aber es ist sozusagen die Verbindung sozusagen, dass es mit der ein Nachgang ist zu dem, dass das Glaubensbekenntnis noch aussteht. Und das soll dann in dieser Firmung nachgeholt werden. Die Buße ist ist sozusagen die Beichte, dass die Leute zu einem Priester gehen und ihre Sünden bekennen und die Römer nennen es dann halt ein Sakrament, da sie sagen, es braucht diese Zerknirschung des Herzens und dass man dann laut seine Sünden bekennt und dann irgendwie etwas abbüßen muss, dann muss man irgendwie so oft das Ave Maria sagen oder das Vater Unser oder etwas dergleichen. Und dann spricht der Priester die Absolution, also dass die Vergebung der Sünden einem zugesprochen wird. Und die römische Kirche sagt, das ist nur eine Erklärung, das ist sozusagen eine Verkündigung, aber wir sehen, es hat überhaupt kein äußeres sichtbares Zeichen, dass es ein Sakrament sein kann, braucht es ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Gnade. Und auch wenn es gut ist, die Sünden zu bekennen, wir finden weder irgendwie eine besondere Bedeutung, dass ein Priester nur die Absolution sprechen kann, sondern es ist im Endeffekt nichts anderes als das Gnadenmittel des Wortes, das uns verkündet, da wo wir an Christus glauben, es sind uns unsere Sünden vergeben und nicht durch irgendwelche besondere Zerknirschung des Herzens oder irgendwelche Gebete, die wir aufsagen. Die Weihe ist die Ordination von Kirchenämtern, die zwar auch im Neuen Testament enthalten ist, aber kein Sakrament, da sie keine Verheißung der Einheit und Segnung des neuen Bundes enthält. Man kann argumentieren, dass die Gemeindeordnung inklusive der Gemeindeämter auch als gewöhnliche Gnadenmittel angesehen werden können, aber eben nicht als Sakramente. Die Ehe hat auch nichts von einem Sakrament an sich, denn sie hat kein sichtbares Zeichen, das von Christus eingesetzt wurde, keine Verheißung der heilbringenden Gnade, die ihr beigefügt ist. Und sie ist nicht nur für Christen, sondern sie ist allen Menschen gemeinsam. Die römische Kirche beruft sich hier auf Epheser 5, Vers 32, wo es dann in dieser lateinischen Übersetzung heißt, die Ehe sei ein großes Sakrament. Aber was Paulus natürlich sagt, ist, es ist ein großes Geheimnis und deutet es dann auf ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Aber an dieser Stelle ist eben nicht von einem Sakrament die Rede oder dass die Ehe selbst ein Sakrament sei, durch die wir besondere Gnade oder Segnung in der Verbindung mit Christus erfahren. Die letzte Ölung ist die Salbung einer Person, von der man annimmt, dass sie kurz vor dem Tod steht. Und dann kommt ein Priester und er salbt die Augen, die Ohren, die Nase, den Mund, die Hand und die Füße mit Olivenöl, und das von dem Bischof geweiht wurde. Und dann sagt der Bischof, durch diese heilige Salbung und seine mildreichste Barmherzigkeit lasse dir der Herr nach, was du durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Reden, Berühren und Gehen gesündigt hast. Also nochmal so eine letzte Zusicherung, eine Vergebung mit all dem, was der Mensch noch tun konnte, und dann wird darauf vertraut, mit dieser letzten Ölung danach kann man nicht mehr so viel sündigen und dann hat man vielleicht ganz gute Chancen, in den Himmel zu kommen. Nun, das stützt sich auf Jakobus 5, Vers 14, aber es ist auch nicht von Christus eingesetzt, noch als Zeichen der Segnungen des neuen Bundes gegeben. Wir haben hier 5 ausgedachte oder nach menschlicher Meinung zugefügte Sakramente, aber es treffen nur 2, erfüllen nur 2 die Kriterien, die für ein Sakrament gelten, dass es diese 2 Teile hat, ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Gnade, dass es von Christus selbst eingesetzt ist und dass es die Einheit mit Christus und die Segnung des neuen Bundes aufzeigt. Darum noch zweitens, wie wirkt ein Sakrament? Wir haben gehört, es sind Gnadenmittel. Gott gebraucht sie, so wie auch sein Wort, um uns im Glauben zu stärken. Aber wie genau findet das denn statt bei den Sakramenten Taufe und Abendmahl? Also nur die Taufe und Abendmahl sind Sakramente des neuen Bundes. Sie sind von Christus eingesetzt. Sie zeigen äußerlich die geistlichen Segnungen des neuen Bundes. Doch worin liegt jetzt genau dieser Nutzen? Ist es wirklich notwendig, dass wir das überhaupt haben, dass wir die Taufe und das Abendmahl befolgen? Wieso hat Christus diese eingesetzt? Und was genau sollen wir von diesen Sakramenten erwarten? Und wir hatten gelesen, dass die Sakramente eine dreifache Wirkung haben. Sie sollen die geistlichen Segnungen des neuen Bundes darstellen, dann aber auch versiegeln und zueignen. Darstellen bedeutet, es auf eine Weise bildlich anzuzeigen, sodass es im Glauben noch besser erkannt wird. Und zu diesem Zweck ist es wichtig, dass es eine Ähnlichkeit oder ein nachvollziehbarer Zusammenhang besteht zwischen dem sichtbaren Zeichen und der geistlichen Segnung. Johannes Calvin, er schreibt in der Institutio, von den leiblichen Dingen, die uns im Sakrament vorgelegt werden, werden wir gewissermaßen vermöge eines Entsprechungsverhältnisses zu den Geistlichen hinübergeführt. Also, die Zeichen, sie deuten auf eine geistliche Wahrheit hin, und da gibt es eine Analogie, eine Entsprechung. Und das soll uns helfen, von diesen äußeren Dingen, die diese geistlichen Wahrheiten noch viel stärker zu ergreifen. Diese Darstellung kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Ja, wenn wir ganz geistig wären, dann bräuchten wir vielleicht solche Hilfen gar nicht, aber der Herr weiß, wie sehr wir Menschen so sehr mit unseren Sinnen geprägt sind. Und darum hat er uns zwei Sakramente gegeben, durch die wir anhand sichtbarer und natürlicher Dinge die herrlichen geistlichen Gnaden erkennen dürfen. In der Taufe wird die Einheit mit Christus durch Tod und Auferstehung spürbar und sichtbar erfahren, in den Zeichen als Veranschaulichung dessen, was geistlich und innerlich geschehen ist durch den Glauben. Ah, so wie ich unter Wasser getaucht wurde, so ist mein altes Leben gestorben mit Christus. Und so wie ich aus diesem Wasser herausgekommen bin, so habe ich ein neues Leben mit Christus. Ebenso die Reinigung und Fortwaschung der Sünde infolgedessen, dass Christus für all jene die Sünden bezahlt hat, die mit ihm im Glauben verbunden sind. Ah, es ist eine Darstellung, was geistlich passiert. Beim Abendmahl sollen wir erkennen, wie das Brot und der Wein unseren Leib stärkt und erquickt und daraus lernen, wie unsere Seele geistig erhalten und belebt wird durch Christus und seine Verheißung, durch die Verbindung mit ihm. Das ist eine Darstellung, eine Hilfe für unsere Schwachheit, um das noch besser zu ergreifen und das Evangelium noch klarer, diese Verbindung mit Christus noch klarer zu verstehen. Versiegeln bedeutet, dass Gott den Gläubigen im Sakrament seinen Segen bestätigt und bekräftigt, so wie eine Botschaft durch das Siegel des Königs bestätigt wurde. So wirken die Sakramente nicht hauptsächlich als ein Treueeid der Gläubigen gegenüber Christus, sondern mehr noch als ein Treueeid Christi gegenüber den Gläubigen. Das ist tatsächlich ein Aspekt, eine Perspektive, die heutzutage nur noch selten verstanden wird. In der Taufe und dem Abendmahl wird der Segen des neuen Bundes den Gläubigen bestätigt. Es geht nicht primär darum, ich zeige jetzt Gott, wie ernst ich es meine. Es geht darum, Gott zeigt dir seine Treue, seine Gnade, seine Verheißung. Wir sind so oft ängstlich und misstrauisch. Unsere anhaltende Sünde bringt uns leicht in diese Zweifel. Wird Christus uns vielleicht verlassen? Wir sind es doch gar nicht wert. Und wir sind schon wieder in Sünde gefallen und wir leben immer noch nicht so, wie wir das eigentlich sollten. Und wir verzweifeln an uns selbst. Aber die Sakramente sollen denen, die im Glauben mit Christus verbunden sind, fest bestätigen und dieses Siegel darauf setzen, von Christus selbst. Du bist mein und ich bin für dich. Du lebst aus mir. Stärke und tröste dich an dem, wer ich bin und was ich dir gebe. Und das natürlich wirkt dann auch in uns einen Wunsch nach Treue und Gehorsam. Oh, wenn du mir, Herr Jesus, mit solch einer Gnade und solch einem Zuspruch entgegenkommst. Oh, ich will umso mehr dir dienen und dich lieben. Ja? Aber es ist erstmal, dass Christus selbst uns versiegelt. Diese Gnade, sie gilt dir. Und damit stärkt er uns, auch unseren Willen und unsere Bereitschaft, ihm ganz zu folgen. Als letztes werden die Segnungen zugeeignet, heißt es. Das bedeutet nicht, dass durch die Taufe und das Abendmahl der Glaube entsteht, durch den wir mit Christus verbunden werden. Nein, wir wissen, der Glaube kommt aus der Predigt, ja, nicht durch das Untertauchen unter Wasser oder irgendwie ein geheimnisvolle Verwandlung beim Abendmahl, dass dadurch plötzlich irgendwie wir mit Christus vereint werden. Der Glaube kommt durch die Predigt. Die Sakramente sind eine Bestätigung derer, die bereits mit Christus verbunden sind. Das ist wichtig zu wissen. Das Wort Gottes, das Evangelium soll hinaus verkündet werden, auch gegenüber den Ungläubigen. Ja, wir sollen missionieren, wir sollen evangelisieren, aber die Sakramente sind Bestätigungszeichen für die Gläubigen, für die das Wort bereits aufgenommen haben.
die aber sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen.
Aber wenn hier von der Zueignung die Rede ist, soll es darauf hinweisen, dass während der Sakramente das, was zeichenhaft dargestellt wird, auch wahrhaftig geistlich erlebt wird. Das heißt, das Abendmahl erinnert nicht nur symbolisch und bildlich daran, dass wir mit Christus verbunden sind, sondern genauso real wie das Wasser in der Taufe, wie das Brot und der Wein bei uns ist im Sakrament, so wahrhaftig sind auch Christus und seine Segnungen gegenwärtig, wenn wir im Glauben seine Anordnungen durchführen. Also wenn ich das Brot esse, wenn ich den Wein trinke, dann soll ich nicht nur irgendwie mich daran erinnern, ja, Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Nein, ich stärke mich real an Christus, aber geistlich, nicht körperlich. Ja? Genauso wie mein Körper durch das Brot gestärkt wird, so habe ich in diesem Augenblick eine neue Bestätigung. Oh, Christus gibt sich mir. Und er stärkt meine Seele. Er kräftigt mich durch seinen Heiligen Geist. Das bedeutet, es ist eine echte Kraft und geistliche Wirkung bei den Sakramenten zu erfahren. Das ist damit gemeint, dass es zugeeignet wird. Das ist nicht einfach nur ein Gedächtnismahl, das ist nicht nur eine Übung vom Verstand, eine Erinnerung, sondern es ist eine heilige Ordnung, wo wir das, was dargestellt wird, auch wirklich persönlich erleben, dass wir verbunden sind mit Christus. Dass er uns segnet, dass er uns nahe kommt, dass er unseren Glauben stärkt, dass er dieses Siegel in unsere Herzen drückt und sagt, du bist mein, ich gebe mich für dich. Aber wie genau geschieht das denn? Diese Wirkung, diese Kraft. In der Frage 99 heißt es, wie werden die Taufe und das Abendmahl wirksame Mittel zum Heil? Taufe und Abendmahl werden nicht durch eine Kraft in sich selbst oder in dem, der sie verwaltet, zu wirksamen Mitteln zum Heil, sondern allein durch den Segen Christi und das Wirken seines Geistes in denjenigen, die sie im Glauben empfangen. Wir finden hier zwei Verneinungen und eine Bestätigung. Die eine Auffassung, die zurückgewiesen wird, ist, dass die wirksame Kraft zum Heil in den Sakramenten selbst enthalten ist. Das ist eine Verneinung der römisch-katholischen Lehre, die behaupten, dass die Sakramente ihre Kraft aus sich selbst entfalten. Ja, so wie ein glühendes Eisen jeden Menschen verbrennt, ob er nun glaubt, dass das Eisen heiß ist oder nicht. Ja, ich habe heute Morgen Hemd gebügelt und wenn ich das Bügeleisen an meinen Arm gehalten hätte, dann hätte es mich verbrannt, ob ich nun das glaube, ob das es angesteckt war oder nicht. Ja, da ist eine Kraft in sich selbst, dass dieses Eisen so heiß geworden ist. Und die römische Kirche, sie hat diese Vorstellung auch von den Sakramenten. Egal, ob man nun wirklich glaubt oder nicht, ob man das versteht, was da angezeigt wird oder nicht. Einfach nur, wenn diese Handlung vollzogen wird, hat das Sakrament in sich selbst schon diese Kraft. Durch die vollzogene Handlung selbst wird diese Gnadenwirkung der Sakramente entfaltet. Egal, ob diejenigen glauben oder nicht. Und die Sakramente sind aus sich selbst aber keine Gnadenspender. Sie bewirken nicht, was sie anzeigen, aus sich selbst. Denn sonst wäre Simon der Zauberer, der in Apostelgeschichte 8 getauft wurde, sonst wäre er zum Glauben gekommen, weil die Taufe doch die Einheit, die Verbindung mit Christus ist. Aber was sagt Petrus zu Simon? Er erkennt, dass er voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit ist und weder Teil noch Recht an Christus hat. Ja, er wurde zwar getauft, aber das hatte nicht die Wirkung, diese Kraftwirkung, dass es auch
ausgeführt hat, was es anzeigt. Die Zeichen bewirken nicht in sich selbst das, was sie anzeigen, genauso wenig wie der Regenbogen physisch verhindert, dass die ganze Erde überflutet werden kann. Aber nein, der Regenbogen veranschaulicht und bestätigt aber die von Gott gegebene Verheißung, das Versprechen, nie mehr werde ich die ganze Erde unter Wasser setzen. Die zweite Verneinung betrifft die Würdigkeit dessen, der die Sakramente verwaltet. Es liegt nicht an der besonderen geistlichen Vollmacht dessen, der tauft oder das Abendmahl segnet oder austeilt, so wie Ibn Ezer Erskine in dem Beispiel, ebenso wie die Taufe auch nicht ungültig oder das Abendmahl nicht an Wirkung verliert, wenn der Pastor sich hinterher als Heuchler herausstellt. Es liegt weder an der Frömmigkeit noch an der guten Absichten dessen, der das Sakrament verwaltet. Die Heiligkeit und selbst die höchsten Begabungen, die ein Pastor haben kann, können die Sakramente nicht wirksam machen. Sondern worin liegt die Kraft? Allein durch den Segen Christi und das Wirken seines Geistes in denjenigen, die sie im Glauben empfangen. Also Gnade muss immer von Gott kommen. Gnade, dieser geistliche Segen kommt immer von Gott. Er ist der Geber aller guten Gaben. Und die Gnade des neuen Bundes empfangen wir von Gott, dem Sohn Jesus Christus, und überbracht wird er durch Gott, den Heiligen Geist, der diese Segnungen von Christus nimmt und an unseren Herzen anwendet. Die geistlichen Segnungen werden niemals durch leibliche oder äußerliche Dinge gespendet. So erklärt Jesus in Johannes 6, Vers 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Es gab eine große Aufruhr unter den Juden, die dachten, das ist ja eine Rede, da kann man überhaupt nicht zuhören. Aber wenn er sagt, wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, damit ist nicht das Brot und der Wein des Abendmahls gemeint. Sodass jeder, der es zu fassen bekommt, ewiges Leben erhält. Sondern hier ist der geistliche Segen gemeint, auf den das Abendmahl auch in sichtbarer Form hinweist. Also das, worauf das Brot und der Wein hinweisen, diese geistliche Realität, Christus, diese Einheit mit Christus zu haben, sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken, also so ganz mit Christus vereint zu sein. Das ist die Gnade und der Segen, auf den das Sakrament hinweist. Darum sagt Jesus selbst ein paar Verse später, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Das Fleisch nützt nichts. Es ist die Segnung Jesu, die Verbindung mit ihm und die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, der diesen Segen an uns wirksam werden lässt, der uns mit Christus vereint. Ohne Glauben an Christus und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes dienen die Sakramente eher zum Gericht als zum Heil. Aber bei denen, die mit Christus verbunden sind, dienen die Sakramente durch den Segen Christi und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes als kräftige Bestätigungen und Stärkungen des Glaubens. Indem die Segnungen in Christus erneut sogar für unsere Augen sichtbar veranschaulicht werden und geistlich erfahren werden, als eine Versiegelung und Zueignung dieser Segnungen. Darum ein paar kurze Anwendungen. Zum einen, vertraue nicht auf die Sakramente an sich. Sie sind nur Mittel, die nicht für jeden, der sie empfängt, wirksam sind, sondern nur den Gläubigen. Es ist der Glaube an Christus, der uns rettet zum Heil. In Christus allein ist unser Heil. Es gibt diese falsche Vorstellung, dass ich einfach nur genügend Sakramente einsammeln muss in meinem Leben, wie bei so einem Computerspiel, wo ich dann irgendwelche Taler einsammle und so mein Gnadenkonto ansammle. Nein, die Kraft der Sakramente liegt darin, dass sie uns hinweisen auf das Heil, das in Christus ist. Deswegen dürfen wir nicht auf die Sakramente selbst vertrauen, sondern sie gebrauchen als solche, die hinweisen. Man sagt, glaube ich, wenn ich auf etwas zeige, ja, ich zeige auf etwas Und ihr alle schaut hin, oh, wo zeigt er hin?
Man sagt, dass Affen diesen Prozess nicht verstehen. Wenn du einem Affen etwas zeigst, dann guckt er auf deinen Finger und nicht dahin, wo du zeigst.
Und so ist es auch manchmal mit den Sakramenten. Die Sakramente sollen auf Christus zeigen und auf die Gnaden, die an ihm sind. Und wir verfehlen den Sinn, wenn wir nur auf den Finger schauen und nicht auf das, wohin gezeigt wird.
Darum schaue in Bezug auf die Sakramente mehr auf die damit verbundene Verheißung Christi, auch als auf die äußeren Zeichen und die Menschen, die sie spenden.
Ja, diese Frau in Schottland, sie war so ergriffen und dachte, das muss an diesem Prediger liegen.
Und sie wurde belehrt, nee, diese geistlichen Segnungen, sie müssen von Christus kommen.
Und selbst die besten Prediger, ja, und auch die von Gott eingesetzten Sakramente,
sie dienen uns dann am besten, wo sie uns Christus groß machen.
Und wo wir mit einem Herzen kommen zu sagen, ich will Christus sehen.
Und deswegen lasst uns auch diese Übung haben. Bei der Taufe, wenn wir zuschauen oder einigen, die vielleicht noch getauft werden.
Nicht nur auf den Prozess selbst zu achten, sondern was hier für eine geistliche Wahrheit dahinter steht.
Und beim Abendmahl, wenn wir es gemeinsam feiern, umso mehr. Dass wir nicht nur schauen, was ist denn heute für eine Brotart oder wie voll ist der Kelch, sondern was wird hier eigentlich dargestellt? Und das soll mich stärken, das soll mich kräftigen.
Nämlich, dass Christus uns durch sein einmaliges Opfer am Kreuz vollbracht hat, unsere Sünden zu vergeben, uns ewiges Leben und Gnade zu schenken.
Und die Sakramente, sie sollen uns dienen, das Evangelium, die Verheißung des Evangeliums noch besser zu verstehen und in unseren Herzen zu versiegeln, zu bestätigen.
Und ein letzter Anwendung, missachte die Sakramente nicht, aber missbrauche sie auch nicht.
Es gibt eine Weise, wie die Sakramente missachtet werden können, wo wir sagen, ja, okay, wir haben ja nicht so dieses abergläubische Verständnis davon, also ist es nicht so wichtig.
Ja, war jetzt halt schon ein Jahr nicht mehr bei einem Abendmahl dabei, nicht so wichtig.
Ich weiß ja, dass es um die geistlichen Dinge geht.
Nein, nimm das ernst.
Missachte die Sakramente nicht.
Ja, ich bin nicht getauft, aber ich bin schon seit 20 Jahren Christ. Aber ist ja nicht so wichtig. Es kommt ja auf das Geistliche an. Es kommt ja auf das an, dass ich mit dem Glauben verbunden bin. Ist ja nicht heilsnotwendig.
Oh, missachte das Sakrament nicht.
Selbst wenn es vielleicht nicht über Heil und Verdammnis entscheidet.
Aber weißt du nicht, erkennst du nicht, dass Gott es eingesetzt hat als Gnadenmittel, um dir, der du auch schwach bist in deinem Glauben und immer wieder angefochten bist, dir eine Stärkung des Glaubens zu geben. Dir eine Verständnishilfe zu geben. Eine Versiegelung, eine Erfahrung in deinem Glaubensleben, dass Gott dir nahe kommt in Christus. Dass sein Geist in dir wirkt.
Oh, schätze die Sakramente nicht gering. Bei aller Verwirrung, die auch so unterschiedliche Lehren daraus gebracht haben. Lass uns das behalten.
Hier werden die Segnungen des neuen Bundes angezeigt.
Christus kommt mir nahe und versiegelt sie mir. Ich brauche das. Ich brauche das für mein Glaubensleben.
Es ist wirksam zum Heil.
Gebrauche die Taufe in rechter und das Abendmahl in regelmäßiger Weise. Halte den Segen, den Gott damit verbunden hat, nicht für gering. Aber missbrauche die Sakramente auch nicht, indem du sie ohne Einheit mit Christus oder Gemeinschaft mit der Gemeinde gebrauchst.
Also da, wo du eigentlich das, was die Sakramente anzeigen, überhaupt nicht hast, diese Verbindung mit Christus.
Und einfach nur denkst, ach ja, ist ja irgendwie ein nettes Ritual, will ich mir gerne mitmachen, hat irgendwie so eine spirituelle Atmosphäre.
Oh nein, missbrauche die Sakramente nicht.
Wenn, wenn da gar kein Glaube da ist. Und auch, sie sind der Gemeinde gegeben. Diese Sakramente sind nicht etwas, was du einfach für dich selber oder im Hauskreis oder so machen solltest. Es ist der Gemeinde gegeben. Und deswegen schreibt Paulus ja hier in 1. Korinther 12, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wir wollen diese Sakramente achten und wertschätzen und gebrauchen in dieser Bestätigung der Einheit und Gemeinschaft mit Christus und der Einheit und der Gemeinschaft mit der Gemeinde, seinem Leib. Dazu helfe uns Gott. Amen.